Eine Social Literacy wäre der wichtigste Baustein einer Strategie gegen die Ausbreitung von Verschwörungstheorien. Sie sollte aber unbedingt ergänzt werden durch zwei Aspekte, die ich als Medienkompetenz oder Media Literacy und Geschichtskompetenz oder Historical Literacy bezeichnen würde. So der Amerikanist Michael Butter, der sich vor allem angesichts des Umganges des ehemaligen amerikanischen Präsidenten Donald Trump mit Verschwörungserzählungen ausgiebig mit dem Thema auch schon vor der Corona-Pandemie befasst hat. Butter ist zwar kein Geschichtsdidaktiker, jedoch gebe ich ihm selbstverständlich recht. Geschichtskompetenz ist ein guter Impfstoff gegen das Wirkungspotenzial von Verschwörungserzählungen. Wie aber sollten wir Verschwörungserzählungen im Geschichtsunterricht zum Gegenstand machen? Hallo und herzlich willkommen von mir, Utz, zu Geschichte 21, dem Podcast für noch besseren Geschichtsunterricht. Für angehende, routinierte und erfahrene Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer gleichermaßen, unter anderem mit Inhalten, Anregungen und Tipps von meinem Blog Geschichte 21 und aus dem Flugblatt Geschichte 21, dem beliebten Newsletter für uns Geschichtslehrkräfte. Gleich vorweg gesagt, diese Podcast-Folge basiert auf meinem Blogartikel zum Thema, vor allem aber auch dem Kurs zum Umgang mit Verschwörungserzählungen in unserem Geschichtsunterricht in der Akademie Geschichte 21 mit Infovideos, Infografiken zur Übersicht und Arbeitsblattsets zum Download zum Einsatz in deinem Geschichtsunterricht. Achte auf meinen Hinweis zu einem Auszug aus dem Arbeitsblattset für dich gegen Ende dieser Folge. Was erwartet dich nun in dieser Folge des Podcast Geschichte 21? Ich erläutere dir erstens, warum der Umgang mit Verschwörungserzählungen überhaupt relevant für unseren Geschichtsunterricht ist. Im zweiten Abschnitt benenne ich drei Möglichkeiten des Umganges mit Verschwörungserzählungen in unserem Geschichtsunterricht und skizziere Reaktionsmaßnahmen auf von Schülerinnen und Schülern im Unterricht geäußerten Verschwörungserzählungen. Den Kurs bzw. Workshop für deine Akademie Geschichte 21 habe ich während der durch Covid-19 bedingten Krise und anlässlich des dadurch bedingten und verstärkten Wiederaufkommens von Verschwörungserzählungen konzipiert. Selbst ohne Krise jedoch, das Thema ist immer relevant, selbst wenn wir nicht auf eine Krise reagieren, sondern präventiv unterwegs sind. Vorweg gesagt und hier nur am Rande, für das besprochene Phänomen gibt es unterschiedliche Bezeichnungen. Verschwörungstheorie, Verschwörungsmythos, Verschwörungsideologie, Verschwörungserzählung. Im dritten Modul im Kurs deiner Akademie Geschichte 21 findest du eine Definition der Begriffe und kannst entscheiden, welchen du selbst begründet verwenden magst. Verschwörungserzählungen sind nicht nur, aber vor allem ein Krisenphänomen. Sie kommen und gehen, wie Krisen kommen und gehen, mag man meinen. So einfach ist es aber nicht. Es hat sie immer gegeben und es wird sie wahrscheinlich auch immer geben. Die Frage ist nur, warum und wie sollten sich unsere Schülerinnen und Schüler mit ihnen im Geschichtsunterricht auseinandersetzen? Lass mich dir nun drei Gründe vorstellen, warum wir Verschwörungserzählungen im Geschichtsunterricht thematisieren sollten. Selbstverständlich lassen sich Verschwörungserzählungen auch in anderen Fächern thematisieren, etwa in Politik, Gesellschaftslehre, Deutsch oder Psychologie. Die Thematisierung von Verschwörungserzählungen im Geschichtsunterricht jedoch birgt zum einen ein hohes Maß an didaktischem Potenzial für das historische Lernen. Zum anderen eignet sich der Geschichtsunterricht insbesondere für die Auseinandersetzung mit Verschwörungserzählungen. Angesichts der Gefahr, die von einer unreflektierten Verbreitung von Verschwörungserzählungen für den Einzelnen, für die Gesellschaft und das politische System bzw. unsere Demokratie ausgehen kann, kommt der Amerikanist Michael Butter zum Schluss, dass wir schon in der Schule Social Literacy, Media Literacy und Geschichtskompetenz bzw. Historical Literacy, wie er sie nennt, fördern sollten. Denn, so schreibt er, Zitat, meine These ist, dass Menschen, die mit Erkenntnissen der modernen Sozial- und Kulturwissenschaften oder der Psychologie vertraut sind, weniger zu Verschwörungstheorien neigen als diejenigen, die über diese Disziplinen nicht so viel wissen und daher implizit oder explizit noch einem altmodischen Verständnis von menschlicher Handlungsfähigkeit und gesellschaftlichen Prozessen anhängen. Zitat Ende. Medienkompetenz, Social Literacy, Geschichtskompetenz ohnehin lassen sich selbstverständlich in unserem Geschichtsunterricht fördern. Blicken wir daher erstens auf die Förderung von Medienkompetenzen. Angesichts der im ersten Abschnitt dieser Folge skizzierten Gefahren, die von Verschwörungserzählungen im Internet ausgehen können, ist es unerlässlich, dass sich die Schülerinnen und Schüler im Geschichtsunterricht auch mit Darstellungen und deren Funktionen in digitalen Medien kritisch auseinandersetzen. Ähnlich wie mit anderen Beispielen aus der digitalen Geschichtskultur können Schülerinnen und Schüler durch die Analyse von Darstellungen und deren Funktionen, zum Beispiel auf YouTube, lernen, seriöse von nicht seriösen Angeboten zu unterscheiden. Selbst wenn die Funktionsweisen von Algorithmen von den Anbietern nicht oder noch nicht transparent und manuell einstellbar gemacht werden, können unsere Schülerinnen und Schüler anhand von Internetrecherchen doch die Funktionsweise und das Wirkungspotenzial von sogenannten Empfehlungsalgorithmen in Ansätzen analysieren und sie kritisch beurteilen. In diesem Zusammenhang können unsere Lernenden erkennen, dass Google-Einträge oder Videovorschläge auf YouTube weder die Realität noch die Kontroversität von Themen widerspiegeln. Stattdessen können sie erkennen, dass auf der Basis persönlicher Präferenzen bzw. Sucheinträge vermittelt durch Algorithmen Echokammern erzeugt werden, somit parallele Teilöffentlichkeiten entstehen könnten. Wie sieht es zweitens nun mit der Geschichtskompetenz aus, wie Butter sie nennt? Letztlich geht es nicht nur darum, unseren Schülerinnen und Schülern methodische Kompetenzen im Umgang mit Verschwörungserzählungen im Internet zu vermitteln. Vielmehr geht es auch darum, sie zu befähigen, begründet sachliche Urteile fällen zu können, damit sie souverän, kritisch und selbstbewusst mit Verschwörungserzählungen und ihren möglichen Gefahren umzugehen lernen. Obwohl in unserem Falle nicht die Gefahr von einer politischen oder ideologischen Indoktrination der Lehrerin oder des Lehrers selbst ausgeht, sondern ideologische Überwältigung stattdessen aus der außerschulischen Lebenswelt heraus generiert werden könnte, so hängt die Thematisierung von Verschwörungserzählungen doch eng mit dem Beutelsbacher Konsens zusammen. Denn mittels einer Thematisierung von Verschwörungserzählungen wirken wir zumindest der außerschulischen Überwältigung und Indoktrination entgegen, fördern die Gewinnung eines selbstständigen Urteils und verfolgen drittens die Zielvorstellung von der Mündigkeit der Schülerin bzw. des Schülers. In unserem Geschichtsunterricht können Verschwörungserzählungen insofern das historische Denken und Lernen fördern, als dass durch den analytisch-kritischen Umgang mit ihnen zentrale Merkmale der Quelleninterpretation eingeübt werden können. Ich hebe nur drei hervor. Erstens, formale Angaben zur Quelle machen. Insbesondere im Umgang mit Verschwörungserzählungen sind formale Angaben zur Quelle oder Darstellung sehr wichtig, bedeutsam und der anschließenden Kritik dienlich. Wer ist der Verfasser oder wer ist die Verfasserin? Was muss ich über den Autor bzw. die Autorin wissen? Welche Intention verfolgt er oder sie? Wo wurde die Erzählung veröffentlicht? Handelt es sich um ein seriöses Publikationsorgan? Zweitens, Urteilsbildung. Verschwörungserzählungen fördern aufgrund ihrer provokanten und provozierenden Aussagen geradezu dazu heraus, sich kritisch mit ihnen auseinanderzusetzen. Viele Aspekte des wissenschaftlichen Arbeitens müssen berücksichtigt und können gefördert werden. Zum Beispiel die genaue Quellenanalyse mit Faktencheck bzw. die Recherche zu verlässlichen Quellen und Darstellungen für einen Vergleich mit den Aussagen der Verschwörungserzählung. Drittens und abschließend in diesem Zusammenhang hier, Haltungen ausbilden. Letztlich kann eine erfolgreiche kritische Auseinandersetzung mit Verschwörungserzählungen die Ausbildung einer Haltung fördern, die mit den Werten unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und wissenschaftlich orientierten Gesellschaft nicht in Konflikt steht. Ergänzend zu den eben geschilderten Vorteilen unserer Quelleninterpretation bringt die Auseinandersetzung mit Verschwörungserzählungen im Geschichtsunterricht zum einen den sehr bedeutenden Vorteil mit sich, dass wir es mit Erzählungen aus der Vergangenheit zu tun haben. Denn somit können sich unsere Schülerinnen und Schüler auch inhaltlich und emotional distanzierter mit den Erzählungen auseinandersetzen. Denn bei einer Thematisierung gegenwärtig verbreiteter Verschwörungserzählungen, wie zum Beispiel derjenigen zur vermeintlichen Rolle von Bill Gates oder der Bundesregierung während der durch Covid-19 bedingten Krise, kann es vorkommen, dass unsere Schülerinnen und Schüler emotional betroffen sind. Etwa, weil Verschwörungserzählungen auch von Familienangehörigen, Freundinnen oder Freunden und Bekannten propagiert und verbreitet werden. Zum anderen kann ein Blick in die Vergangenheit zu einer gewissen Gelassenheit führen. Die meisten Verschwörungserzählungen erweisen sich im Rückspiegel einfach nicht als wahr. Auch wenn Verschwörungstheoretiker zum Beispiel gerne auf die Watergate-Affäre verweisen, die von Verschwörungserzählungen flankiert war, die sich letztlich in Teilen als treffend herausstellten, bleibt dies doch die Ausnahme. Selbst wenn es Verschwörungen immer gegeben hat und es sie vielleicht auch immer geben wird, unterscheiden sich die Erzählungen, die sich um sie ranken, doch von tatsächlichen Verschwörungen. Ich zitiere dazu noch einmal den Historiker Michael Butter. Verschwörungen hat es immer gegeben und es wird sie immer geben, doch unterscheiden sich die historisch belegten Fälle, was Umfang, Reichweite und die Effektivität der Verschwörer angeht, signifikant von den Annahmen der Verschwörungstheoretiker darüber, wie Komplotte funktionieren und was sie erreichen können. Das an Beispielen zu vermitteln wäre wichtig. Geschichtskompetenz ging an dieser Stelle dann in Gesellschaftskompetenz über. Zitat Ende. Kommen wir hier nun zum dritten und hier letzten Grund einer nötigen Thematisierung in unserem Geschichtsunterricht. Neben der Förderung von Medien und sogenannter Geschichtskompetenz lässt sich im Umgang mit Verschwörungserzählungen Gesellschaftskompetenz bzw. Social Literacy fördern. Lass mich zum Auftakt Bertolt Brecht aus der Drei-Groschen-Oper aus dem Jahre 1928 zitieren. Er ließ dort singen, Zitat, ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Zitat Ende. Meines Erachtens ist die Förderung der Social Literacy eine Zielsetzung, die wir im Geschichtsunterricht vermehrt und bewusster verfolgen sollten. Was ist mit Social Literacy gemeint? Vor allem verbirgt sich hinter dem Ausdruck die Kompetenz, die Erkenntnisse der modernen Sozialwissenschaften auf historische oder gegenwärtige Probleme anzuwenden. Wenn wir etwa das Leben in einer griechischen Polis mit dem Leben heute vergleichen, dann wird besonders deutlich, dass wir heute in komplexeren sozialen, wirtschaftlichen und politischen Systemen leben und handeln. Lass mich hier nur kurz darauf eingehen. Die moderne Sozialwissenschaft ist selbstverständlich im Kontext komplexer Sozialsysteme entstanden. Ich gebe hier nur zwei Beispiele von Erkenntnissen der modernen Sozialwissenschaft, die bedeutsam für die Auseinandersetzung mit Verschwörungserzählungen und die Ausbildung einer Social Literacy sind. Dazu komme ich nochmals auf den Amerikanisten und Experten von Verschwörungstheorien Michael Butter zurück, der zu diesem Thema schreibt, Zitat, Verschwörungen gehen von einem falschen Menschen- und Geschichtsbild aus, wenn sie behaupten, dass Geschichte über einen längeren Zeitraum plan- und kontrollierbar sei. Zitat Ende. Die Grundannahmen von Verschwörungstheoretikern sind jedoch nicht nur einem veralteten Geschichtsbild, sondern auch einem veralteten Menschenbild verhaftet. Denn impliziert berücksichtigen sie einerseits nicht die Erkenntnis der modernen Psychologie seit Freud, dass Menschen nicht immer Herr oder Herrscher ihrer selbst sind. Das heißt, bisweilen gar nicht wissen, was sie wollen, geschweige denn ihre Absichten auch gezielt und erfolgreich in die Tat umsetzen können. Hier kommt des Weiteren die moderne Sozialwissenschaft seit Max Weber mit der Erkenntnis ins Spiel, dass wir nicht immer die rationalen Akteure sind, für die Verschwörungstheoretiker die vermeintlichen Verschwörerinnen und Verschwörer oft halten. Nicht nur gehen unsere Handlungen oft auf irrationale Beweggründe zurück. Sie haben zudem auch oft unbeabsichtigte Nebenfolgen. Getreu dem Motto aus Bertolt Brechts Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens, aus dem ich eben zitiert habe, gehen die Pläne oft gar nicht auf, so wie Verschwörungserzählungen es aber oft unterstellen. Der Philosoph Karl Popper gesteht in diesem Zusammenhang zwar ein, dass wir tatsächlich auch so handeln können, dass intendierte Folgen eintreten und dass die Struktur unserer sozialen Umgebung in einem gewissen Sinne von Menschen geschaffen ist, auch dass unsere Institutionen das Ergebnis menschlicher Handlungen und Entschlüsse sind, die durch sie auch wieder verändert werden könnten. Doch dies sei weitaus nicht immer so. Er schreibt in Die offene Gesellschaft und ihre Feinde aus dem Jahre 1945, Zitat, im Gegenteil. Sogar jene Institutionen und Traditionen, die als das Ergebnis bewusster und absichtlicher menschlicher Handlungen entstehen, sind in der Regel das indirekte, unbeabsichtigte und oft unerwünschte Nebenprodukt solcher Handlungen. Zitat Ende. Zusammenfassend gesagt, Verschwörungserzählungen gehen eher von einem unpassenden, einfachen und naiven Menschen- und Geschichtsbild aus. Weder der Mensch kann den Lauf der Dinge so planen, wie es die Erzählungen zumeist suggerieren, noch verläuft die Geschichte nach einem Plan bzw. gar geheimen Plan. Soweit der erste Abschnitt dieser Folge zur Frage, warum wir Verschwörungserzählungen in unserem Fach Geschichte thematisieren sollten. Ich fasse zusammen. Im Umgang mit Verschwörungserzählungen fördern wir erstens Medienkompetenzen, zweitens sogenannte Geschichtskompetenz, um mit Michael Butter zu sprechen, und drittens Sozialkompetenz bzw. Social Literacy. In welchen Situationen haben wir es nun konkret im Geschichtsunterricht mit Verschwörungserzählungen zu tun? Ich unterscheide drei Möglichkeiten in dieser Hinsicht. Erstens Umgang mit Verschwörungserzählungen aus der Vergangenheit. Zweitens Umgang mit historischen Bezügen in gegenwärtigen Verschwörungserzählungen. Und drittens den Umgang mit Schülerinnen und Schülern, die Verschwörungserzählungen anhängen oder sie im Unterricht äußern. Als Nutzerin und Nutzer der Akademie Geschichte 21 kannst du hier auch anhand von Beispielen für deinen Unterricht in die Tiefe gehen. Lass mich hier zum Abschluss aber nur die dritte Möglichkeit enger in den Blick rücken. Den Umgang mit Schülerinnen und Schülern, die Verschwörungserzählungen anhängen und oder sie im Unterricht äußern. Wenn Schülerinnen und Schüler Verschwörungserzählungen anhängen oder sie sogar in unserem Unterricht äußern und damit verbreiten, muss dies nicht unbedingt im Geschichtsunterricht passieren. Kann es aber. Auch wenn wir eher im Politikunterricht damit zu tun haben werden und damit umgehen können, gebe ich dir hier abschließend ein paar Hinweise, wie wir reagieren sollten bzw. welche Prävention möglich ist. Wir unterscheiden zu diesem Zweck Erstens die direkte Auseinandersetzung mit der Position der Schülerin oder des Schülers im Unterrichtsgespräch. Zweitens das Vier- oder Sechs-Augen-Gespräch. Und drittens präventive Maßnahmen, die aber auch als Reaktion geeignet sein können. Wie gehen wir also erstens direkt mit im Unterricht geäußerten Verschwörungserzählungen um? Die Antwort auf die Frage, wie du mit Verschwörungserzählungen, die Schülerinnen und Schüler in deinem Unterricht äußern, umgehen solltest, ist kurz. Es kommt darauf an. Es wird deinem pädagogischen Takt anheimgestellt sein, wie du auf Äußerungen im Unterricht reagierst. Letztlich gibt es kein Geheimrezept und nur wenig Forschungsergebnisse dazu. Pierre Lamberti und Katharina Nokun bedauern dies. Zitat: Obwohl das Thema Verschwörungsideologien in den letzten Jahren deutlich stärker in den öffentlichen Fokus gerückt ist, gibt es allerdings bisher nur eine begrenzte Zahl von Angeboten für Menschen, die sich in ihrem direkten Umfeld mit Verschwörungsgläubigen konfrontiert sehen. Psychologische bzw. therapeutische Unterstützung, die auf das Thema spezialisiert ist, gibt es dagegen so gut wie nicht. Zitat Ende. Das war 2020. Wir können inzwischen jedoch auf Erfahrungswerte von Psychologinnen und Psychologen, Beratungsstellen, wie zum Beispiel Beratungsstellen gegen Extremismus oder Sektenberatung, die Themen haben eine gewisse Familienähnlichkeit, zurückgreifen. Viel Zeit bleibt dir in der unterrichtlichen Situation selbst jedoch zunächst nicht. Für eine direkte Reaktion in einem Unterrichtsgespräch könnten sich daher vor allem folgende Strategien als sinnvoll erweisen. Vorweg und zuallererst kann ich nicht genug betonen, dass es sehr wichtig ist, die Schülerin oder den Schüler bzw. die Schülergruppe als Person oder Personen ernst zu nehmen und damit sehr klar zu trennen zwischen der Person bzw. der Würde der Person und dem Erzählten. Des Weiteren, einig sind sich die Forscherinnen und Forscher zu Verschwörungserzählungen vor allem darin, dass es auf den Grad der Überzeugung ankommt, mit dem eine vermeintliche Verschwörung propagiert wird. Auf die Schule bezogen könnte es also heißen, vielleicht hat ein Schüler oder eine Schülerin nur in einer WhatsApp-Gruppe einen Link zu einer Verschwörungserzählung gesehen und teilt dies während deines Unterrichts mit. Dann wiederum könnte es aber auch sein, dass eine Schülerin oder ein Schüler bereits länger und intensiv Verschwörungserzählungen rezipiert und Positionen übernommen hat, vielleicht gerade weil sich die Erzählung gegen den Mainstream richtet und Jugendliche mit dieser Abgrenzung ihre Identität konstruieren. In beiden Fällen sollten wir Lehrerinnen und Lehrer jedoch auf jeden Fall unserem Erziehungsauftrag nachkommen und nicht nichts tun. Das heißt, das Thema aufgreifen und es somit greifbar bzw. angreifbar machen. Eine stillschweigende Duldung wäre unangemessen. Wichtig dabei, du musst nicht sofort reagieren. Solltest das Thema aber gegebenenfalls nach einer Vorbereitung in einem Vier- oder Sechs-Augen-Gespräch oder auch in der gesamten Lerngruppe zu einem späteren Zeitpunkt aufgreifen und gegebenenfalls fächerübergreifend vertiefend behandeln. Zu den reaktiven und präventiven Maßnahmen könnte auch ein Planspiel gehören. Dazu später mehr. Um das Thema jedoch aufzugreifen, bedarf es der Kenntnis einiger Gesprächsstrategien. Wichtig ist vor allem, dass die Inhalte der Verschwörungserzählungen nicht wiederholt werden, da sie sich damit festigen. Stattdessen sollte eine plausiblere Erklärung vorgelegt werden bzw. in der Lerngruppe nach einer plausibleren Erklärung gesucht werden. Zudem sollten vor allem Fragen gestellt werden wie zum Beispiel: Wo hast du das gelesen? Woher hat XY diese Information? Können wir den Quellen vertrauen? Oder du öffnest einen Reflexionsraum auf der Metaebene mit der Frage: Warum möchtest du das glauben? Da Anhänger von Verschwörungserzählungen oft viele vermeintliche Argumente für ihre Theorie haben, springen sie oft gerne von einem Punkt zum nächsten. Es ist daher sinnvoll, bei einem vermeintlichen Argument zu bleiben, um es in Zweifel zu ziehen bzw. Fragen dazu zu stellen. Es ist besser, sich auf ein Argument in Anführungszeichen gesagt zu konzentrieren, statt eine Vielzahl von vermeintlichen Argumenten zu besprechen. Auch dabei macht es Sinn, auf die Metaebene der Kommunikation zu kommen. Zum Beispiel so: Mir fällt auf, dass du von einem Punkt zum nächsten springst. Da komme ich nicht mit. Lass uns erst einmal bei einem Punkt bleiben. Es kann sich zudem als sinnvoll erweisen, die Grundannahmen direkt anzusprechen. Etwa so, wenn es um die Machtfülle einer Personengruppe geht. Du gehst davon aus, dass wir über Flugzeuge mit geheimen Abgasen, sogenannten Chemtrails, vergiftet oder manipuliert werden sollen. Lass uns mal schauen, wie viele Personen dieses Wissen haben könnten und es verheimlichen müssten, damit niemand davon erfährt. Dies sind nur einige Umgangsweisen kommunikativer Art mit Verschwörungserzählungen. Lass uns nun noch eine Reaktionsmaßnahme genauer in den Blick nehmen, den Umgang mit Verschwörungserzählungen im Vier-Augen-Gespräch. Ein Gespräch unter vier oder auch manchmal sechs Augen macht es schon einfacher, kritisch-konstruktiv mit den Äußerungen von Schülerinnen und Schülern umzugehen. Denn in der Gruppe bzw. Lerngruppe ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass eine Schülerin oder ein Schüler nicht offen eingesteht, dass er oder sie sich getäuscht hat. Stattdessen könnte ein spontanes Gespräch im Unterricht, in dem obige Strategien nicht befolgt werden, dazu führen, dass die Meinung der Schülerin oder des Schülers gerade noch gefestigt wird. Ein Vier-Augen-Gespräch dagegen bietet den nötigen Schonraum für die Schülerin oder den Schüler. Auch hier dürfte klar sein, dass dein pädagogisches Taktgefühl wichtig ist. Belehrende oder herablassende Äußerungen unsererseits sind alles andere als zielführend. Vielmehr kommt es auf Empathie an. Wir sollten genau hinhören. Denn wenn jemand einer Verschwörungserzählung anhängt, hat dies zumeist auch bestimmte Ursachen. Oft finden Personen Verschwörungserzählungen attraktiv und bleiben an ihr kleben, wenn sie sich in einer Krise wähnen, einen Kontrollverlust erleiden, die Erfahrung von Selbstwirksamkeit gering oder nicht ausgeprägt ist. Wichtig ist es zunächst also auch wiederum, unser Gegenüber als Person ernst zu nehmen. Denn wenn wir als schulische Erzieherinnen und Erzieher wirksam werden möchten, dann ist es vor allem bedeutsam, den Kontakt zur Schülerin oder zum Schüler nicht zu verlieren. Nehmen wir sie oder ihn als Person nicht ernst, dann werden wir aller Voraussicht nach irgendwann nicht mehr als Vertrauensperson wahrgenommen. Selbstverständlich kannst du die vorhin erwähnten Strategien auch in einem Vier-Augen-Gespräch anwenden. In dem Gespräch mit der Schülerin oder dem Schüler kann es aber auch Sinn machen, direkt die Ursachen für den Glauben an die Verschwörungserzählung auszuloten und sie anzusprechen. Soweit die neue Folge deines Podcasts Geschichte 21. Ich habe dir darin erstens Antworten auf die Frage gegeben, warum wir Verschwörungserzählungen in unserem Geschichtsunterricht thematisieren sollten. Das heißt, zur Förderung von Medienkompetenzen, von Geschichtskompetenz ohnehin und der sogenannten Social Literacy bzw. Gesellschaftskompetenz. Im zweiten Teil dieser Folge habe ich dir drei Möglichkeiten genannt, in denen wir es im Geschichtsunterricht mit Verschwörungserzählungen zu tun haben. Für die dritte davon, das heißt für von Schülerinnen und Schülern im Unterricht geäußerten Verschwörungserzählungen, habe ich dir mögliche Reaktionsmaßnahmen vorgeschlagen. Wenn du Nutzerin oder Nutzer der Akademie Geschichte 21 bist, dann kannst du das Thema weiter vertiefen, beispielsweise mit Tipps zu Präventionsmaßnahmen, unterrichtlichen Beispielen und zahlreichen weiterführenden Hinweisen zum Thema. Zwei weiterführende Hinweise gebe ich dir auch in meinem Blogartikel auf Geschichte 21. Du findest ihn, wie alles weitere hier Relevante, wie gewohnt in den Shownotes verlinkt. Dort findest du übrigens auch den eingangs erwähnten Link zum Download für dein Arbeitsblatt-Set zum Umgang mit Verschwörungserzählungen im Geschichtsunterricht, einem Auszug aus dem weitaus umfangreicheren Arbeitsblatt-Set aus der Akademie Geschichte 21. Soweit für dieses Mal. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann sichere dir auch den Zugang zur Akademie Geschichte 21, dem innovativen Online-Portal für Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer, inklusive Zugang zum Archiv für das Flugblatt Geschichte 21, zum Kurs zum Umgang mit Verschwörungserzählungen im Geschichtsunterricht mit den erwähnten Arbeitsblatt-Sets zum Download und Einsatz in deinem Unterricht sowie selbstverständlich allen weiteren Inhalten und Funktionen des Online-Fortbildungsportals. Mit Workshops, Webinaraufzeichnungen, einem plattforminternen Podcast zu den Kursen und dem Kalender Geschichte 21 mit Hinweisen auf für uns Geschichtslehrkräfte relevante Veranstaltungen und vielem anderem mehr helfe ich dir und allen weiteren Nutzerinnen und Nutzern für einen lernförderlichen und innovativen Geschichtsunterricht. Die Akademie Geschichte 21 ist der perfekte Online-Ort für Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer, die mit ihrem Geschichtsunterricht up-to-date bleiben und ihn noch besser planen und durchführen möchten. Schau also auch gerne vorbei auf akademie.geschichte21.de. Mach es gut, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.